hallo zu Born to be Wine. Ja, ich bin hier heute total aufgeregt, weil ich sitze hier mit drei echten rheinhessischen Wingard-Rockstars. Einmal hier der Jochen 30-Acker, Weingut 30-Acker aus Bechtheim. Hi, du hast uns zwei tolle Gäste eingeladen heute, gell? Ja, einmal der Stefan Winter, Weingut Winter. Hallo. Achtung, jetzt muss ich es richtig aussprechen. Dittelsheim-Hessloch, richtig?
Ja, Hans Hessloch weglassen.
Gott sei Dank. Und der Philipp Wittmann, Weingut Wittmann aus Westhofen. Normalerweise haben wir hier so einen Battlesatz, Stefan. Ne? Sag mal, kannst du die anderen battlen?
Oh, ich bin der Coolste.
Ah, Philipp.
Ich bin der Kleinste und Feinste.
Ah, und der Jochen?
Ich bin der Entspannte.
Jeder hat seine Handschrift, jeder hat seinen eigenen Fingerabdruck. Ja. Was verbindet euch?
Die Freundschaft.
Okay.
An erster Stelle.
Und beim Weinmachen, wo kann man jetzt sagen, wo sind Gemeinsamkeiten? Wo ist...
Ich glaube, die Neugierde und auch das fasziniert. Also wir sind, glaube ich, alle extrem qualitätsbesessen in alle Bereiche und Detail verliebt, was es nicht immer einfach macht, aber halt, und gerade weil halt jeder auch seinen eigenen Stil hat, dann trotzdem. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie gegenseitig kopieren oder irgendwie nacheifern, sondern jeder hat seinen eigenen Weg gefunden und wir sind aber trotzdem dem Qualitätsbesessensein treu geblieben.
Jetzt trinken wir mal einen, ja? Okay. Tschüss. Ja, Was haben wir denn im Glas?
Wir haben ein großartiges Weinglas. 2012 Auleherde, Westhofener Auleherde von Philipp.
Lecker.
Großes Gewächs natürlich. Oder damals noch großes Gewächs, heute würde man sagen, erste Lage, ja?
Du hast ja keine Ahnung.
Nee, das ist nicht
so ganz einfach. Erstes Gewächs.
Großes Gewächs.
Großes Gewächs ist großes Gewächs. VDP, ne? VDP hat andere Bezeichnungen. Bei dir heißt es einfach Lagenwein.
Das ist so verwirrend.
Ja, genau. Oder?
Ja? Ja, kannst du auch Konkrüse mal einmal gerne.
Ihr trefft euch ja relativ oft so zum Weintrinken, ne? Ihr drei. Hab ich mir sagen lassen.
Das kommt vorher.
Ja. So, und Stefan, du hast gesagt, das Coolste ist immer dabei, dass ihr dann so einen Wein so richtig seziert. Was meinst du damit? Wie würdest du denn jetzt den Wein sezieren?
Drüber philosophieren.
Okay.
Und sich so in, ja.
Guck mal, die trauen sich nicht.
Manchmal wird auch seziert. So.
Philipp, die trauen sich nicht. Dann sag du mal was zu deinem Wein, den wir hier in dem Glas haben.
Also wir haben jetzt die Lage Auleherde. Ist die wärmste der Westhofener großen Lagen, bringt Rieslinge hervor, die unheimlich fruchtintensiv sind, gelbe, saftige Steinobst-Fruchtaromen, ganz typisch. Mhm. 2012 war eigentlich ein kühles Jahr, sehr lange Vegetationszeit, dadurch entsprechend auch intensive Weine. Und klar, der Wein ist jetzt nach 8 Jahren wunderschön ausbalanciert, ist in seiner sekundären Phase ganz, ganz tolle Aromen immer noch vorhanden und ein Wein, der eigentlich so Langstrecke laufen wird. Ich meine, klar, das ist auch eine große Flasche, eine Markenflasche, die hält ein bisschen länger, aber der kann auch 10 Jahre und das ist halt das Schöne an den Weinen, dass das einfach langläufig ist.
Wie der Herz ist geschärft.
Ich kenne den Wein aus in der primären Phase, aber auch schon gut.
Also du meinst, den konntest du gleich schon trinken?
Ja, also ich glaube, das ist am Ende, ich finde sogar, dass es eher viel Zwölfer gibt, denen ein bisschen Schliff fehlt. Mhm. Und das ist das Schöne bei Philipp seiner Meinung, dass sie den Schliff haben. Ja. Und das dann auch die
das heißt auch nicht verliert jetzt seit 2012.
Ja, genau. Das sind 8 Jahre alte Riesling.
Ja. Also normalerweise, ne, also Leute, die sich nicht so gut auskennen, so wie ich, die so in einem Restaurant sitzen, die denken ja immer, wenn so ein Wein 8 Jahre alt ist, ein Weißwein, da schreckt man erstmal zurück.
Die haben keine Ahnung, ja.
Genau, ja, danke, gut. Also dann trinken wir da mal drauf.
Und der Beweis.
Ja, der Beweis, das stimmt natürlich wirklich. Nein, ja.
Dafür gibt es ja in der Gastronomie eben auch den Sommelier, der letztendlich dann die Gäste, die Neugierde haben, nach und nach an solche Dinge auch heranführt. Und Wein ist so ein weites Feld, dass man von niemandem verlangen kann, dass er gleich alles weiß. Mhm. Und es gibt so viele Stilrichtungen und man wird auch nie immer alles mögen, weil das ist so, Geschmack ist so was Subjektives. Und in unserem Themenfeld großer trockener Riesling spielt Reife eine wesentliche Rolle und insofern sind wir drei da halt auch Freaks. Wir haben da einen sehr speziellen Blick auf die Dinge und wir lieben das halt auch.
Ja.
Du musst ja sagen, dass Riesling die Rebsorte ist, die das halt perfekt kann und perfekt widerspielen kann.
Das
ist genau das, was wir uns so ein Stück weit verschrieben haben, dass wir gesagt haben, wir wollen das einfach auch rauskitzeln können und dann ist es halt umso schöner, wenn du jetzt sowas hast wie die Auleherde hier und es ist einfach so schön, dass du sagst, alles das, was du machst, macht Sinn. Also wir vertrauen auch drauf, wir wissen auch, dass es klappt und trotzdem trotzdem ist es immer wieder schön, wenn du einfach die Bestätigung siehst. Und ich glaube, so ein Wein gibt halt tausendmal mehr wie jetzt ein junger Wein.
Was ich so geil finde an dem Wein, ich kann es nicht so richtig ausdrücken, aber ihr sagt das dann, wie man das ausdrücken muss. Ich finde, der ist nicht ölig so hinten raus, sondern der hat immer noch eine Struktur. Der hat immer noch eine Frische. Ist das richtig?
Es geht um Frische, um eine pure, straighte Charakteristik. Und dieses fette, ölige, sättigende ist natürlich eine Stilistik, die hat vielleicht in manchen Bereichen im Essenseinsatz eine Chance verdient, aber Wein muss animieren. Mhm. Und es ist ganz wichtig, dass man Lust auf den nächsten Schluck hat. Und gerade der Riesling kann das eben, gerade von den mineralischen Böden, weil einfach, das zieht fast im Mund, das ist fast salzig innen raus, dann hat man einfach Lust zu sagen, man trinkt weiter.
Ich glaube, wir haben einfach auch akzeptiert, dass man nicht im ersten Moment beeindrucken muss. Das ist ganz ehrlich so. Wenn du genau die Weine hast, was Philipp gerade angesprochen hat, die halt ölig sind oder diese kräftiger aufgebaut sind, die beeindrucken im ersten Moment vielleicht mehr, wie sowas Elegantes, Feines. Aber die Langläufer sind die.
Boah, das ist ja das Spannende eigentlich bei uns. Der Philipp hat uns das ja schon immer gesagt. Und wir hatten immer die Diskussion drüber.
Guck mal, jetzt kommt das.
Genau.
Der alte Philipp, so alt ist er jetzt auch nicht, verglichen mit
aber
euch.
Aber war dann doch ein paar Jahre früher am Start. Beziehungsweise es war dann immer so, als wenn wir über Leseterminierung gesprochen haben, hat er immer gesagt, ihr lest zu spät. Und wir haben gesagt, du liest zu früh.
Okay.
Und es ist tatsächlich so, wenn du aber anfängst, willst du ja auch Weine machen, die irgendwie beeindrucken. Das ist genau der Punkt. Du machst dann Weine, die sind halt einfach mehr. Und die sind am Anfang auch, glaube ich, sehr präsent und sehr und auch sehr laut und beeindruckend. Aber es, tatsächlich, wenn du halt über Langläufer sprichst, dann ist es tatsächlich so, dass ein bisschen Finesse nicht schadet. Das habe ich mittlerweile auch gelernt.
Was wäre denn jetzt, wenn wir den jetzt direkt getrunken hätten? Wäre der dann total grasig gewesen oder wie wäre das dann gewesen?
Grasig nicht, aber der hätte eine gewisse Härte vielleicht gehabt.
Okay.
Also der hätte vielleicht noch nicht so, am Ende die Weine werden geschliffener über die Reifen.
Und bisschen dieses, weicher.
Und ein bisschen weicher, genau. Und wenn man so einen Teil jung erwischt, kann das beeindruckend sein, weil die Frucht dann schon sehr präsent ist. Aber
schon wieder alles leer.
Jahrgangsabhängig kann das auch sein, dass so ein Wein auch erstmal Zeit braucht.
Okay.
Und man einfach sagt, oh, ja, interessant, aber weiß nicht. Und insofern, also und ja, ich meine, ich mache den Job mittlerweile auch schon fast 20 Jahre und insofern, mittlerweile habe ich auch das Vertrauen in die Weinberge. Das Vertrauen in die Weinberge und ich weiß eigentlich heute auch, was dabei rauskommt. Insofern kann man damit eigentlich relativ cool umgehen.
Ja. Okay, also wenn wir jetzt zu euch ins Weingut fahren würden und ich würde mir jetzt gerne so eine große Lage holen und die wäre jetzt noch ganz jung, da könnte ich dann aber auch fragen, was schon gleich schmeckt und nicht erst in 10 Jahren.
Ja, ich sag mal, die Aulerde ist eigentlich der Wein, der in der Jugend auch der charmanteste ist. Aber das Schöne ist, er zeigt ja auch, dass er, wenn er gereift ist, eben dann immer noch kann. Die anderen Lagen, Kirchspiel, Brunnenhäus und Moorstein, sind noch mehr auf Kalkstein basierend. Das heißt also noch mineralischer. Und die sind vielleicht manchmal in der Jugend tatsächlich einen Tacken kompliziert.
Okay.
Aber es ist immer eine Geschmacksfrage. Die Menschen sind so unterschiedlich, was sie mögen. Und das Schöne ist, im Weißweinbereich, sage ich mal, Riesling und Chardonnay sind die zwei Rebsorten, die einfach sowohl jung als auch gereift und auch in der edelsten Stufe als alter Wein Spaß machen können.
Okay.
Und, sind einfach zwei große weiße Rebsorten und insofern ist das ein Themenfeld, was fast endlos ist und ja, wir haben halt Spaß dran.
Ja, ist cool.
Das ist ja das Faszinierende.
So, jetzt haben wir drei Weingüter am Tisch. Jetzt muss ich ja jedes so ein bisschen vorstellen. Jetzt fangen wir mal hier an mit Wittmann. Ne? Weingut Wittmann. Also ja, weit über die Grenzen von Rheinhessen und Deutschland bekannt.
Der Kleine.
Der Kleine. Das habt ihr jetzt gesagt. So. Aber also, Philipp, du bist ja wirklich berühmt für deinen Wein. Anders kann man es gar nicht sagen. Wenn du jetzt also einen Wein in die Flasche bringst, was ist das, was du mit dem Wein willst?
Nein,
wo willst du hin?
Das ist relativ einfach erklärt. Ich bin jemand, der dieses Herkunftsthema im Wein brutal ernst nimmt und liebt und dafür eigentlich auch die letzten 20 Jahre gearbeitet habe. Einfach wirklich das, was der Weinberg an Güte und auch an Charakteristik bringt, in die Flasche zu bringen.
Güte, das muss ich vielleicht noch mal erklären. Das
die,
muss ich auch als die Qualität, richtig?
Die Wertigkeit.
Ja. So ein Begriff, den man vor allem so unter Weinkennern benutzt. Deswegen erkläre ich das
Güte,
auch mal.
Güte kommt von Gütern.
Ja. Okay, chill, chill. Okay.
Der Tusch.
Nee, es geht einfach darum, was Authentisches zu machen, was Handwerkliches.
Echt.
Und, Echt. Und das ist mein Ansporn, mein Antrieb. Und ja, gut, ich meine, es ist natürlich so, wir haben in dieser ganzen Weinszenerie halt auch die Situation, dass man auch von vielen Leuten qualifizierten und unqualifizierten bewertet wird. Das ist dieser Zirkus in diesem Fein-Wein-Bereich ist relativ intensiv. Mhm. Damit muss man ein Stück weit umgehen können. Ich bin jemand, der halt da mittendrin steht in diesem Spiel. Das ist nicht immer schön, das nervt manchmal auch. Und ich weiß noch, wie ich am Ende des Studiums so froh war, dass das rum ist, dass irgendein Prof mir irgendwie eine Klausurnote gibt oder so. Mhm. Aber ich meine, eigentlich ging es dann erst wirklich los, weil wenn die ganzen Leute anfangen zu bewerten und zu bepunkten und die Weine zu punkten, und man hat ja auch immer einen eigenen Blick auf die Dinge. Und
tut es auch weh manchmal? Ich meine, ihr stellt ja auch nur Weine an, die einem irgendwie wichtig sind. Und
unbedingt. Man muss natürlich eins sehen. Die Natur ist Mastermind und maßgeblich für jeden Jahrgang. Mm. Und es ist einfach so, dass nicht jeder Jahrgang gleich ist. Mm. Und es ist auch so, dass selbst ein extrem guter Winzer es nicht schafft, jedes Jahr ins Schwarze zu treffen. Mm. Das heißt, es gibt eine gewisse Varianz. Damit muss man leben, man muss das Bestmögliche draus machen. Und ja, je nachdem, in welchem Themenfeld man das sieht, es muss die Varianz in
ganz kurz, Jochen, was wolltest du sagen?
Ich habe bestätigt.
Bei diesen Konsumweinen kann man geradlinig jedes Jahr das Gleiche machen. Aber wenn es um die Spitze geht, dann ist Varianz was Natürliches und auch was Schönes, was Wichtiges sogar.
Was es ausmacht.
Und Qualität ist brutal subjektiv.
Es wäre ja jetzt auch komisch, wenn jetzt dieser Wein im nächsten Jahrgang genau gleich schmeckt. Da hätten wir doch...
Ist das schön, oder?
Ja,
und,
schön.
Ja, und aber das ist auch einer der Vorteile, den wir halt in den alten, traditionellen Weinbaugebieten Europas haben. Also, weil in Kalifornien ist es halt so, dass du halt ein Rich Cabernet, der ist halt eigentlich bis auf Nuancen zwischen 2001 und 2017 brutal verlässlich in seiner Typizität. Mhm. Und bei uns gehen die Wellen halt hoch und runter in der Aromatik, in der Art und Weise, wie die Weine daherkommen. Und das macht's aus. Das ist authentisch und darum geht's. Mhm. Und wie gesagt, dann hast du halt das Spiel, dass du halt auch bereit sein musst, zu akzeptieren, dass andere deine Arbeit beurteilen. Aber das hast du ja eigentlich in jedem Job.
Hm. Ja, und, wir haben das auch.
Und,
wie seht ihr das so, wenn ihr so beurteilt werdet?
Super.
Nein, das ist ein heißes Thema, ne? Also man will ja jetzt keinen verärgern, aber irgendwie ist es ja auch scheiße. Also manchmal ist es auch scheiße, wenn du einen Wein gibst, wo alles Herzblut dran hängt.
Es ist ja immer so, ich glaube, das geht aber jedem so, es geht ja nicht nur uns so und ich glaube, wir schneiden ja gar nicht so schlecht ab. Und trotzdem ist es so, dass du denkst, du machst dir so viel Arbeit und dann bewertet jemand innerhalb von ein paar Sekunden einen Wein, wenn es jetzt sein soll bei einer Blindverkostung und wartet den vielleicht ab oder gibt nicht die Aufmerksamkeit, die er vielleicht verdient. Und das ist natürlich für uns, wo wir uns nur auf unseren Wein konzentrieren, immer blöd oder meistens. Ne?
Ja.
Du musst dich davon nicht verunsichern lassen, sondern musst halt einfach sagen, okay, es kommt, wie es kommt. Und bleibst halt einfach deiner Linie treu. Das ist vor allem wichtig, dass du nicht anfängst, für Costa Wein zu machen. Mhm. Dann hast du verloren. Das machen wir, glaube ich, alle drei definitiv nett.
Mhm. Ja, und so sehe ich, und das ist auch unheimlich wichtig, dass man seine Linie fährt.
Mhm.
Ich vermisse manchmal ein bisschen den Respekt, gerade gegenüber handwerklichen Dinge, in alle Bereiche und vor allem in dem Weinbereich. Mir geht es so, du kannst ja über Qualität, was Philipp schon gesagt hat, du kannst über Qualität immer streiten, aber...
Auch über Geschmack vielleicht.
Setzt dich nicht auf, wenn du weißt, wie es produziert ist und wie handwerklich es kommt. Wenn was gut handwerklich gemacht ist, dann hat es die Aufmerksamkeit verdient und dann setze ich mich auch damit auseinander.
Mhm.
Und das vermisse ich manchmal.
Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass man sagen muss, dass die Weinkritiker, die Weinjournalisten, die Menschen, die sich in dem Themenfeld öffentlich äußern, in den letzten 20 Jahren uns erst dahin gebracht haben, wo wir heute sind, dass deutscher Wein heute wieder so ernst genommen wird, dass große trockene Rieslinge teilweise über 100 Euro die Flasche kosten. Das ist auch deshalb entstanden, weil eben Menschen da waren, die das nach außen kommuniziert haben. Und das ist insofern was man auch wertschätzen muss.
Mhm.
Und das ist der Spagat, den wir leben müssen. Und man darf einen Themenbereich dann vielleicht nicht vergessen, da kann man nämlich auch die Weinkritik so ein bisschen charmant verlassen. Die Sommeliers, die Leute in der Gastronomie, die für die Weine brennen, die sie vorstellen.
Ja,
die,
das ist ganz wichtig.
Die den Konsumenten
Und
Dinge
Jochen
vorstellen.
Kann gar nicht genug kriegen.
Die den Leuten Dinge vorstellen, die ihnen wichtig sind.
Ich kann leere Gläser nicht.
Und wer kennt das nicht? Du sitzt im Restaurant und der Sommelier empfiehlt dir was, was du nicht kennst.
Ja.
Und dann ist das natürlich ein Stück weit Vertrauenssache. Aber wenn der Sommelier oder die Sommeliere gut ist, dann tut die
dir einen Bärendienst,
weil du letztendlich du erfährst neue Dinge. Und es gibt nichts Großartigeres. Und gerade in so einem buckligen Jahr wie diesem mit Corona und Co., wo die Gastronomie so sehr leidet und die Sommeliers bei weitem nicht die Auslastung haben wie sonst und ihren Job gar nicht so machen können, wie sie es gerne machen würden, gerade in so einem Jahr muss es einem einfach bewusst werden, dass das die wichtigsten und besten Botschafter für individuelle Weine sind. Und das ist was, was man gar nicht hoch genug heben kann.
Das gibt uns eigentlich die Plattform. Das sind unsere wichtigsten Kritiker. Da gebe ich dem Philipp hundertprozentig recht, weil das ist das, wenn wir können keine riesige Werbung machen oder sowas, sondern wir leben immer von der Mund-zu-Mund-Propaganda, was es schön auch ist, weil du weißt, wenn du gutes Produkt machst, oder Qualität setzt sich immer durch und du hast dann die Leute, die es im Endeffekt auch rüberbringen.
Mhm. Aber du wolltest doch so ein Tisch hier an die Straße stellen, wo du so einen Kürbis draufstellst.
Das haben wir gelernt.
Steht hier ein Fälscher.
So langsam fängt es an.
Steck mir Schluss nochmal an, Leute.
Wenn ihr ein Fälscher steht, ist ein Keimer sticken.
Wir nehmen jetzt mal einen anderen. Also es lieb von dir, Jochen, aber wir machen jetzt was vom Stefan Winter auf, weil wir springen jetzt mal ins Weingut vom Stefan Winter nach Dittelsheim. Oh, Pure. Da bin ich jetzt gespannt drauf.
Weil
okay, also der Jochen macht gerade einen Sekt auf vom Stefan. Achtung, oh, das Geräusch.
Es öffnet sich wie es denn los.
Schmeckt was.
Tut mir leid, von diesem Wein Abschied zu nehmen, der war wirklich lecker. Aber jetzt gibt es den tollen Sekt, pass auf. Also, wir springen jetzt also nach Dittelsheim, habe ich gesagt. Und jetzt muss ich was vorlesen. Also, der Gumio hat über dich geschrieben, das hast du sogar auf deiner Webseite. Achtung, PR. Dir ist es zu verdanken, dass Dittelsheim auf der Weinlandkarte gelandet ist.
Das stimmt.
Das heißt, ja, okay, da brauchst du gar nichts zu sagen, ne? Okay, aber tatsächlich, gibt es denn keinen Weinanbau in Dittelsheim?
Doch.
Also du machst das besonders gut. Was ist deine Handschrift? Was machst du anders?
Ich glaube, wir haben es halt irgendwo auch traditioneller. Also wir haben einen anderen Weg eingeschlagen als viel, also auch als mein elterlicher Weg sozusagen. Das war sicherlich nicht falsch, was da gemacht wurde, sondern einfach halt ein anderer Weg. Und ich habe tolle Ausbildung genossen in sehr, sehr gute Betriebe und dann war mein Weg
du irgendwo... Du warst beim Weingut Keller, gell? Da war Keller der...
und Wassermann Jordan, ja.
Und du warst auch Keller. Und du?
Ich war in der Pfalz bei Siegrist und auch Wassermann Jordan, das verbindet uns.
Okay.
Siehst du, so wird ein Schuh drauf.
Ja. Okay. Ja, okay. Also hast du eine gute Ausbildung genossen und dann?
Ja, und so kam irgendwie danach, so kam auch das ganze VDP-Thema und auch die Betriebe wie Wittmann und so weiter bei mir ein bisschen auf der Schirm, weil das die Weine waren, die einen fasziniert haben, abgeholt haben und auch so stilistisch halt einfach beeindruckt haben. Und deswegen war dann irgendwann auch die Marschrichtung klar. Und aus dem Grund sind wir dann auch letzten Endes jetzt da gelandet, wo wir heute sind. Sprich klassische Rebsorten, vor allem Riesling und alles trocken. Und
Du bist ein Champagner-Liebhaber, gell? Hat mir mal jemand erzählt. Ihr alle drei.
Aber er
besonders, ja, oder? So danke, Philipp, dass du das so, gell? Du sammelst die sogar, drei. Gell? Oder?
Ja, so wie andere Matchbox-Autos, dass es auch zum Sammeln nicht kommt. Aber.
Und dieser Pure, den wir jetzt im Glas haben, das ist also ein Sekt, der ist nach...
Ja, stopp.
Geht in die Champagner-Richtung oder nein? Oder doch? Oder?
Es soll nicht, auch da ist es so, ich will meinen eigenen Weg gehen.
Ja, okay.
Wie auch im Weinbereich, so ist es bei dem Sektbereich auch. Und es soll nicht kopiert werden. Trotzdem wurde mir relativ früh klar, weil mich Champagner so fasziniert hat, man braucht Reservewein.
Ich wollte gerade sagen, man kann sich ja ein bisschen inspirieren lassen.
Ja. Und dann habe ich halt relativ früh oder sehr früh in 2008 angefangen, Weine zu sammeln, also Reserveweine in Fässern zu sammeln. Und die, um mir quasi so ein Archiv aufzubauen und einen Bestand aufzubauen, auf den ich zurückgreifen kann.
Ja.
Ich muss da mal reingrätschen. Das ist, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 2008. Wir erleben momentan eine brutale Sektrenaissance in Deutschland. Klar, Raumland war immer der Gralshüter des deutschen Sekts die letzten 20 Jahre.
Des deutschen was?
Sekt! Auf!
Folger, viel Grüße!
Ich wusste gar nicht, dass die in dem Geschäft auch jetzt. Das ist ja toll.
Die neuen Entwicklungen mit Griesel, mit dem, was eine Zeit lang bei
Puttergut,
mit dem, was jetzt kommt bei Kauf und Crisp und so weiter. Also Sekt ist wirklich ein absolutes In-Thema im Spitzenbereich.
Ja.
Und der Stefan hat 2008 angefangen, auf sowas hinzuarbeiten.
Man ganz entspannt
nebenher. Da hat noch keine Sau daran gedacht.
Vorreiter.
Also es ist schon, das ist beachtlich und das widerspiegelt sich halt auch in dem Ding hier.
Ich finde das gut, dass du das nochmal sagst. Ey, würdet ihr beide auch sagen, der Stefan ist so ein Tiefstapler? Der redet nicht so gerne so über seine eigene...
Ja, und der kann auch ein Hochstapler sein, aber da geht es um andere Themen. Ja.
Vor allem Fußball.
Schöner hätte ich es denn sagen.
Also wir haben jetzt hier diesen Pure im Glas. Haben wir überhaupt das richtige Glas? Um Gottes Willen.
Ja,
Universalglas geht? Okay, prima.
Riecht für Fluch gut.
Wie riecht das denn, Jochen? Nach was riecht das denn?
Ich finde, du merkst, dass es Wein ist, konzentrierter Wein, aber der auch unheimlich viel Frische hat. Das ist so geht's mir.
Das ist Brioche, das ist Vanille.
Gell? Du hast Intensität ist, ohne Ende und aber Brillanz. Es
sind auch ganz viele Würznoten.
Es macht einfach nur Spaß, da reinzuriechen.
Und es riecht und schmeckt kreidig, kalkig. Und das ist eigentlich das größte Kompliment, was du einem Wein machen kannst, der von diesen Böden kommt. Und das ist
auch deswegen heißt er auch so.
Und das ist halt...
Wie heißt er denn? Er ist pure und nicht kalk.
Nein, aber soll das... Pur wie das Ding, worum es geht.
Okay.
Geht's genau.
Also für Deppen wie mich müsste da stehen, pure, Klammer auf, kalkig.
Das ist pur, das ist echt. Also ich finde es auch beeindruckend, wirklich. Das ist für uns ja immer, wir trinken immer alles als Wein. Und der hat natürlich die Bubbles und der hat die Frische, aber der hat einfach unheimlich viel Komplexität für einen Champagner. Und
ich spreche jetzt nochmal eine Lanze, ich gehe nochmal in die Weinkritik rein, weil vor kurzem, du hast auch mitgemacht bei was für ein Sektpreis war das, Vinum Meininger, war irgendeine, keine Ahnung.
So, ja.
Wo du da hast eine extrem hohe Punktzahl bekommen, auf Augenhöhe mit den Besten, aber keiner hat es wirklich besonders hervorgehoben und erwähnt, dass der Stefan Winter da geil performt. Mhm. Und das tut dann so ein bisschen weh, weil... Dieses Teil hier, das mit einem Know-how von 12 Jahren Arbeit gemacht wurde, das verdient mehr Wertschätzung. Das ist groß, das ist ganz groß. Und das ist was, wo dann auch wir drei zum Beispiel auch uns immer gegenseitig verantwortlich fühlen. Das muss auch mal gesagt werden. Ja, das muss mal an die Leute gebracht werden.
Das finde ich richtig schön, dass du das jetzt so sagst.
Ja, ich auch.
Oder? Nein, aber er hat ja auch recht. Er ist jetzt nicht nur ein Freund, er hat auch recht. Ich kann das jetzt wieder nur laienhaft beschreiben, aber...
Wie schmeckt's dir denn?
Ja, genau. Also ich finde, wenn ich Champagner trinke, ist der mir oft zu satt. Ich empfinde da sowas wie eine Firne, wo mir jeder Experte sagt, das ist keine Firne, das ist typisch Champagner. Und ich finde, genau das hat der nicht. Und das finde ich toll.
Dadurch, dass... Also die Champagner uns ja fasziniert in dem, was sie machen, was sie tun. Soll es schon ein Stück weit in die Richtung gehen. Also das ist ja die Basis.
Er ist ja auch breit und so, aber er hat nicht dieses...
Das soll kein klassisch deutscher Sekt mit Frucht sein, sondern eher wirklich ein bisschen reduziert, wo es auf andere Dinge ankommt. Und deswegen liegen die Grundweine halt immer noch in Fässern. Das liegt... Also wir haben ja jedes Jahr sammeln wir Fässer. Und der Jahrgang wird im Prinzip da drin vergoren und bleibt auch in dem Fass. Das ist irgendwann, das sind alles Bausteine, die wir uns holen. Und das ist, als wir das hier gebastelt haben, ist das faszinierend, wenn du, was du normal als Winzer auch nicht kennst, wenn du plötzlich 10 Jahrgänge auf den Tisch stellst und fängst an zu basteln. Das ist schon ein Neuland.
Aber wie kriegst du das hin? Weil ich finde, es hat immer noch eine Frische. Das ist das, was ich meine. Das
ist auch wichtig.
Wenn ich mal reinkrete, ich finde das brutal inspirierend, weil wir machen ja wirklich das, was Philipp vorhin gesagt hat, wir reisen hier auch ab und zu miteinander, um einfach auch zum einen Zeit miteinander zu verbringen und zum anderen aber auch zu lernen. Und wir haben eine Tour in die Champagne gemacht, wo wir bei mehreren Betrieben waren. Ich glaube, damals Jackson hat uns alle drei begeistert, weil es noch so echtes Weingut war. Und wir waren auch bei Celos, auch ein ganz berühmter...
Bei Jackson hat es nach frischer Hefe gerochen.
Das war
sensationell.
Ich glaube, wir haben es alle drei geliebt. Ne? Und ich sehe auf einmal, ohne dass wir drüber geredet haben, ich sehe so Einflüsse da drin, wo du einfach lernst, im Probieren, im Gucken, im Reden.
Einen Ticken mitnimmst.
Und einen Ticken, Ticken mitnimmst, was du da in deine Dinge reinbringst.
Aber das Schönste in der Champagne war, wir hatten einen Nachmittag, da waren wir im Hotel geblieben, weil wir alle platt waren, haben am Pool gelegen und haben eine Flasche Shampoos nach der anderen getrunken. Das war
aber das ist ja
aber auch viel gelernt.
Grandiose Nachmittag. Das ist ja Fortbildung für euch.
Also das war
ein grandioser Nachmittag
für die Freundschaft. Ganz ehrlich, du glaubst aber trotzdem gar nicht, wie sehr mir da lernt. Ohne Scheiß. Das ist so saublöd
an. Also an dem Mittag habe ich viel gelernt.
Ja, ich auch.
Ich auch. Das ist wie wenn ich Film gucke.
Und ich würde viele Dinge heute anders machen.
Besser nicht.
Also Jochen, was hast du uns eingegossen jetzt hier?
Ich habe extra was Gereiftes mitgebracht. Mhm.
Ein alter Schmöker sozusagen.
Genau, 2013 Rosengarten. Mhm. Normalerweise probieren wir bei uns immer meistens Geiersberg. Und Rosengarten ist ein bisschen die Lage, die ein bisschen filigraner ist, ein bisschen feiner ist. Und 2013 war halt ein Jahr, wo wir relativ schnell lesen mussten. Weil dann doch die Trauben relativ schnell Botrytis bekommen haben. Und wir brauchen für das, was wir machen.
Was haben die bekommen?
Botrytis, Edelfäule.
Okay.
Und wir halt für unsere Arbeit, die wir machen, alle drei, halt immer keine gesunde Trauben brauchen. Also mussten wir wirklich die Füße in die Hände nehmen, mussten Gas geben, um einfach perfekte Trauben zu lesen. Und die Weine waren relativ lang, unrund und relativ lang, auch mit vielen Ecken und Kanten. Und ich finde, mittlerweile machen sie sehr, sehr viel Spaß bei niedrigem Alkohol.
Wie viel Alkohol hat das jetzt?
12,5 tatsächlich. Und,
was ist so ein Wert, wo ihr hinwollt? Ihr wollt ja alle niedriger Alkohol, das höre ich immer, ne? Niedriger Alkohol.
Nee, gar nicht.
Die schlechten
zum,
machen
nein, zum Schluss, nein, überhaupt nicht. Sondern es muss immer eingebunden sein. Wenn man 13,5 Alkohol hat und der ist eingebunden, ist alles wunderbar. Und wenn der Wein die Substanz nicht hat und die Struktur nicht hat, um den Alkohol zu fangen, dann ist das Problem.
Okay.
Also verlassen wir mal das Thema.
Achtung.
Analyse wäre das
Boden und das, was Lifestyle ist. Mhm. Natürlich ist heute Alkohol ein Thema in einem gesunden Leben, verständlicherweise. Aber wir arbeiten ja in einem Weinbereich, wo es nicht darum geht, Mainstream-Produkte für den täglichen Gebrauch zu erzeugen, sondern wir wollen was Besonderes machen. Und insofern machen wir uns erstmal frei davon, was denn analytisch da hinterher auf dem Papier steht. Es geht darum, die bestmögliche Expression eines Weinbergs in die Flasche zu bekommen. Mhm. Und das gilt für uns alle drei. Und dann hast du halt kühle Jahre, dann hat er vielleicht schon 12%. Mhm. Und hast du halt auch mal ein warmes Jahr und dann wird es halt ein bisschen intensiver.
Okay.
So, und damit leben wir und das akzeptieren wir auch. Natürlich freuen wir uns, wenn wir die Kühle und die Frische einfangen können. Und 2013 war ein
Darf ich da mal einhaken? Also dieses, dass Winzer heute sagen, wir wollen wenig Alkohol bei viel Geschmack, ist also der Mode geschuldet, dass einfach Leute sich heute gesünder ernähren wollen?
Nee. Das ist was unser, wenn man zum Schluss auch irgendwo auch in Anspruch eine Gesamtheit ist, dass du sagst, es geht um die Vollkommenheit im Geschmack. Mhm. Es geht nicht um den Alkohol. Es gab Jahre, da hat der Alkohol immer den Geschmack getragen.
Ich widerspreche. Weil ich sage, es ist tatsächlich so, dass wenn du dich dafür entscheidest, was Besonderes zu machen, ist das erstmal völlig sekundär, was da analytisch bei rauskommt. Und okay. Es geht um Lifestyle und um Mainstream, dass man heute darauf achtet, dass Weine möglichst leicht sein sollen. Das ist eine Mode.
Okay.
Das ist nichts anderes wie eine Mode. Und Alkohol ist auch Geschmacksträger.
Da wäre ich noch hingekommen.
Und ich mich nicht gelassen.
Okay.
Nein, es ist. Wir sind alle nicht Werte orientiert, sondern wir haben ersten Blick.
Es ist immer so,
also ihr wollt einen geilen Geschmack.
Es ist
zu nachkommen,
es ist
die Fakten,
immer
die
so, wie
so.
Es ist. Und das ist so, wir wollen ein Jahr so zeigen, wie es ist. Und wir interpretieren es so auf die Leinwand, wie wir uns denken, dass es ist. Und das ist auch da, ich glaube, wir haben einen guten Überblick und trotzdem triffst du wahrscheinlich nicht jeden Nerv. Aber es ist genau das, was wir haben jetzt Glück, wir können einmal im Jahr irgendwie ein Bild vom Jahrgang zeichne und alles reinlege, was wir können und zum Schluss zu sagen, das ist genau so, wie wir uns das vorgestellt haben und das ist. Und wenn es sich dann auch schön zeigt, umso besser. Und diese ganzen Punkte, was der Philipp richtig sagt, natürlich, irgendwo spielt es immer wieder eine Rolle, aber zum Schluss ist es doch mit den Werten analytisch und zum Schluss ist es doch scheißegal.
Und wir können aber relativ einfach sagen, für unsere gemeinsame Company, die Trabiner GmbH, wo wir Weine machen mit den Deep Roots, wo wir sagen, ist eine verlässliche Qualität, die einfach Konsumware ist, wo die Leute, Glas und Glas, der soll nicht mehr wie 12 haben. Ja, jedes Jahr.
Bei den Trinkst du zum Grillen und
einfach,
sonst was, der soll Spaß machen reingehen.
Das soll einfach ein spannender Konsumwein sein. Mhm. Das, was der Jochen macht, was der Stefan macht, was ich mache, im eigenen Weingut, da machen wir uns frei von den Sachen. Da geht es einfach darum, um Individualität, um Charakteristik, um Herkunft und auch um Winzerprofil, um unsere eigenen Gedanken. Mhm. Und da pfeifen wir auf die Dinge.
Okay, jetzt habt ihr drei ja aber auch, nee, warte mal, jetzt haben wir ja erstmal den neuen Wein hier vom Jochen im Glas. Jetzt müssen wir den ja auch mal erstmal drehen. Jetzt verreißen wir den Jochen. Ja. Als wäre dir das hier schon mal passiert am Tisch. Nein.
Ja, aber bei uns schon öfter.
Ich wollte gerade sagen, sag das so nett.
2013 war ein sehr spezieller Jahrgang.
Brutal.
Eigentlich waren die Wetterbedingungen relativ normal unter den Gesichtspunkten, dass es klassisch war. Wir waren spät dran. Heute ist es selten, dass wir spät dran sind. Früher war es normal. Das heißt, späte Reife der Trauben. Kleine Beeren, es war relativ trocken, die Trauben waren nicht groß, die Beeren selbst waren klein, die Erträge waren mini. Wir haben wirklich ganz wenig geerntet. Es war ein sehr kühles Jahr. Das heißt, wir haben auch damit gekämpft, die Trauben überhaupt reif zu bekommen. Ja, also ich sag mal, Dittelsheim und Westhoffen in 2013, hast du schon genau gucken müssen. Und da kommen solche Weinbauorte wie Bechtheim, wo du in anderen Jahren sagst, du brauchst Messer und Gabel, da lachen die drüber. Also auch in zwei, das ist ähnlich. Also Bechtheim würde ich klimatisch gleichsetzen mit der Mittelhart, also Deidesheim, Forst, Wachenheim, die besten Orte der Pfalz. Mhm. Also insofern Chapeau für die Klimadaten von Bechtheim. Okay. Bechtheim hat tolle Klimadaten, um reife Trauben Jahr für Jahr zu erzeugen. Und in 2013 kamen auch die besten trockenen Rieslinge. Nach meinem persönlichen Gefühl, für mich war der Idisch von Steffen Christmann der beste trockene Riesling Deutschland 2013. Das ist auch im Herzen der Mittelhart gewachsen. Und Bechtheim ist ein Ort, der da einfach auch mitgespielt hat in 2013. Ja, wo einfach, doch, da ist dichte
Substanz
da. Das ist nicht, das ist, und in den kühleren Regionen hast du grünen Apfel in der Aromatik und du merkst, es ist so ein bisschen, auf dieser fast unreifen Seite. Und hier kommt tatsächlich auch so ein bisschen ganz zart Zitrus, Steinobst und so weiter, das, was ein Riesling ausmacht. Und insofern, ja, mein Gott, also das ist halt schon, das zeichnet große Lagen aus, das zu schaffen.
Und er hat auch noch Struktur und er hat auch dieses Elegante und nicht das Fette. Auch nach all diesen Jahren. Na, warum lachst du jetzt so?
Ich sag immer, ach so. Aber ganz ehrlich, große Weine sind auch Persönlichkeiten und die haben auch Phasen und das ist momentan echt ein großer Wein.
Findest du nicht? Das haben wir bei alle drei Weine, die wir jetzt gerade getrunken haben. Ob es Pure ist, den ich auch mal als Wein bezeichne, oder die Aulet oder der Rosengarten, es ist alles drei wir, 100%, also beziehungsweise jeder von uns selbst.
Seid ihr denn so elegante Typen?
Total, das ist nett.
Frei, ich kann Frage.
Muster?
Ja.
Funktioniert?
Voll, ja. Nein, aber es ist ja wirklich, es sind jetzt auch nach all den Jahren strukturierte, elegante Weine.
Und ich glaube, das suchen wir alle drei. Wir wollen Eleganz haben, wollen Finesse haben, wollen was strahlt.
Stefan sagt immer ganz, es ist Opfer und Schönwein.
Ja. Und da hat er recht.
Und da hat er aber auch recht jetzt.
Damit ist auch alles gesagt.
Wir haben uns wieder gut sagen, in Rheinhessen, genau. Jetzt muss ich noch mal auf dieses Konkurrenzthema, also weil
ja, das ihr
ich habt
auch.
Ja jetzt, ich finde ja, auch, oder? Ich weil ich finde, ihr wart euch jetzt so einig. Es ist ja jetzt speziell. Es gibt ja viele, also sagen wir mal so, die Situation ist anders, als wir sie noch in den 80er Jahren hatten. Wir haben heute wirklich, ne, das darf ich doch mal so sagen, wir haben heute wirklich einige sehr gute Winzer in Deutschland.
Definitiv.
Die guten, sehr guten Wein machen.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Jetzt seid ihr ja aber sehr nah beieinander. Ihr habt ja zum Teil dieselben Lagen. Also jetzt gerade ihr zwei. Ich weiß nicht, du bist da mehr so Richtung Kloppberg. Also ich will jetzt nicht in die Details gehen. Habt ihr auch dieselben? Also wie auch immer. Aber ihr seid ja sehr nah beieinander. Also so, jetzt wird ein Weinberg verkauft in den Lagen. Habt ihr doch alle Interesse dran.
Der Bessere gewinnt.
Und? Boxt ihr euch dann mal warm? Wie läuft das?
Wir
zusammen oder gegeneinander?
Die Freundschaft an erster Stelle.
Wir hatten gerade tatsächlich das aktuelle Beispiel, da muss ich sagen, hat Philipp gut gelöst.
Nämlich?
Nein, haben wir immer wieder, wir teilen uns die Sachen.
Nee,
ohne Scheiß, das gibt es wirklich so. Natürlich ist das so ein Punkt, dass du sagst, okay, jeder hat irgendwie so ein Interesse. So ein Weinberg kriegst du auch nicht immer wieder. Und umso schöner ist es, wenn du merkst, dass es gerade wenn es bei so elementare Sachen darum geht, dass du da eine Einigkeit findest. Und wo du hin immer wieder sagst, es läuft doch alles richtig.
Aber muss man da mal einen Moment drüber nachdenken, weil man denkt,
wir gönnen uns, glaube ich, gegenseitig alles. Und sind froh für jeden Erfolg, den jeder andere von uns feiert.
Ich wollte sagen, dass es, glaube ich, uns alle sogar wichtig ist.
Natürlich, das hält die
Freundschaft zusammen. Das ist so. Und ich glaube, jeder wird für jeden die Bresche springen, wenn es irgendwo ungerecht werden wird. Mhm. Wenn jemand irgendwie, wenn es fies werden wird, gegeben, dann würde, glaube ich, wenn mir die erste zwei, die richtig dagegen schießen würden, weil wir irgendwie wissen, dass das, was wir machen, ein richtiger Weg ist.
Mhm.
Und dafür stehen wir auch ein. Bumm aus. Mir steht auch für jeden von uns, glaube ich, gegenseitig ein, was toll ist. Ne?
Ein Wort, was sich so einfach sagt, aber am Ende wirklich bei der Freundschaft ganz viel ausmacht, ist Loyalität.
Mhm.
Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der heute in der Gesellschaft leider nicht mehr selbstverständlich ist. Und das macht, glaube ich, gerade über die Jahre gesehen, die Freundschaft auch aus. Mhm. Und wir können uns auf jeden
Es wird keiner von uns den anderen ins Messer laufen lassen.
Weil die Freundschaft ist ja unter einem permanenten, ich sag mal so...
äußeren Druck.
Ja, voll.
Ja, aber das ist scheißegal.
Okay.
Nee, wenn du Freundschaft hast, eine loyale Freundschaft hast oder echte Freundschaft hast,
dann ist es egal.
Dann ist wirklich scheißegal.
Also,
wie läuft das überhaupt, wenn so ein Weinberg verkauft wird in so einer begehrten Lage? Das ist ja, steht ja jetzt an dem Amtsblatt, also ich meine.
Doch,
weil da kriegst du ein bisschen mehr.
Okay.
Ja, manchmal schon. Nö.
Aber eigentlich ist das ja so unter der Hand. Das geht ja so.
Nee.
Wollt ihr nicht drüber reden jetzt, oder was?
Nee, überhaupt nicht. Begehrte Weinberge ist es tatsächlich so, dass derjenige, der es verkauft, eher über den den öffentlichen Weg geht, weil er halt einfach mehr verlangen kann.
Angebote bekommt.
Und, umso schöner ist es, wenn es dann irgendwie halt innerhalb der Freundschaft auch so funktioniert, dass man das Ding halt auch
zusammen irgendwie macht. Okay. Aber ihr seid ein paar Jahre dabei und jeder schreibt über euch, jeder sagt irgendwie, ach, geile Weine und Philipp Wittmann hier, Jochen Dreisjacker, Stefan Winter. Jetzt ist man plötzlich so gesetzt. Ist das auch schwierig?
Nee, überhaupt nicht.
Oh, jung und wild war schon auch.
Nein,
ich habe ja tatsächlich, reden wir mal über mein Engagement in den Vereinigungen und Verbänden. Das ist parallel mit meiner Entwicklung als Winzer, habe ich immer sehr viel Energie in das Thema reingelegt.
Mehr als jeder andere.
Verbandsarbeit.
Gemeinsam.
Mehr als jeder andere. Profilentwicklung der Region. Das war immer ein Thema, was mich berührt hat, was mir wichtig war, weil ich einfach gemeinsam weiterkomme. Also weil ich auch der Meinung bin, dass du allein gar keine Chance hast, wirklich erfolgreich zu sein. Du brauchst eine Grundstruktur, mit der du marschierst, damit du was bedeutest. Und das war damals.
Das war auch genau richtig.
Und das war damals bei Message in a Bottle so. Und Message in a Bottle war natürlich die Zeit kurz nach dem Studium, wo du sagst, okay, wir feiern, wir geben Gas, wir wollen auch ein bisschen Spaß vermitteln. Damals wollten wir dieses Verstaubte auflösen. Wir wollten einfach Wein als Element in die Popkultur, in den Lifestyle mit einbringen. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Am Ende trotzdem waren das, selbst wenn ich an die Partys zurückgehe, ein bisschen bieder war es ja am Ende trotzdem noch. Aber es hat schon was gehabt und wir haben schon auch die eine oder andere coole Party gefeiert und wir sind auch in der Region deutlich weitergekommen. Wir hatten viel, viel Austausch, auch mit den Kollegen.
Sekunde, möchtest du dazu was sagen?
Ja, ich habe auch noch
zu den Partys?
Ja, würde ich auch noch was. Die Partys waren legendär. Aber ich möchte, Entschuldigung, Philipp, aber es gibt definitiv keine Person reinsetzen, das kann ich mal so sagen, die mehr für das Thema gemacht hat, wird er. Das würde niemals sagen und das ist wahrscheinlich auch peinlich, aber es ist definitiv so, es hat keiner, und es ist auch heute noch so, es gibt heute mittlerweile nicht mehr Message in a Bottle. Oder
heute gibt es Maxime Herkunft.
Maxime Herkunft. Derjenige, der das Federfan gegründet hat, war er. Mhm. Und Philipp ist wirklich in der Beziehung jemand, und da kann ihm keiner, egal wer es ist, egal wie gut er ist oder wie schlecht er ist, egal, niemand hat mehr gemacht in dem Bereich wie er. Mhm. Und das wird zu wenig erwähnt. Deswegen war mir es gerade mal wichtig, das mal zu sagen, weil das ist definitiv so, weil davon, da hat sich die Region so elementar entwickelt, und das würde er niemals sagen. Ich hoffe, er freut sich drüber, aber trotzdem ist es so, wir wissen es alle, und doch sagen es zu wenig.
Ganz ehrlich, Message in a Bottle, das wird immer so als Keimzelle von dem Ganzen gesehen. Am Ende waren es was?
Eine.
Philipp, der in einer WG Nacht wahrscheinlich, wo es da mit Kollege drüber ging oder Freunde damals ging, wie, was man machen könnte und wie auch immer, wurde es entwickelt. Und wir haben unheimlich davon profitiert, dass genauso etablierte Betriebe, so namhafte Betriebe wie Wittmann, dann sich da beteiligt haben. Mhm. Gerade in den Anfangszeiten, wo Rheinhessen nicht schick war, wo Rheinhessen kein Mensch interessiert hat. Und da war es halt so, dass das am Ende auch die Zugpferde waren, damit Leute überhaupt auf die Veranstaltung kamen, haben sich damit beschäftigt. Mhm. Und dann kam eins zum anderen. Aber den Grundstock dafür
hat er gelegt.
Haben die Jungs gelegt. Das ist einfach so.
Maxime Rheinhessen. Maxime Rheinhessen ist nur deswegen erfolgreich, weil geschlossen.
Seit 2 Jahren
genau,
ungefähr, ne?
Die Speerspitze, wenn man so sagen will, von der Region mit dem VDP, die ja schon auch ein Verband sind, die unheimlich viel und gute Arbeit leisten, geschlossen in diesen Verband eingetreten sind, zu sagen, wir beschäftigen uns und treten ein mit jungen Betrieben, mit denen der Zukunft oder sonst irgendwas der Region, aber auch die eigenständig denkenden der Region halt einfach sagen, was gemeinsam zu machen. Und das hat er initiiert. Mm. Das würde er niemals sagen, aber es ist so. Genau. Froh, dass er den Begriff nicht genannt hat.
Welchen Begriff?
Bei uns am Anfang.
Was war denn euer Anfangsbegriff?
Keine Ahnung.
Doch.
Was sagst du?
Der Überbegriff. Nein. Der Stefan, der Florian V., der Michael Gutzlang.
Ach so,
Wir sind dazu gekommen, weil wir ursprünglich dieselbe Idee im Kopf hatten, aber weit nicht so groß gedacht haben und haben ein gemeinsames Cuvée gemacht. Und das war 2003, glaube ich. Und da sind wir dann zum Message in der Bottle zugestoßen, haben uns sehr schick zusammen gemeinsam ordentlich gekleidet.
Pizza.
Du hast gesagt, Pizza Boys, gell?
Pizza Boys.
Aber ist denn dann der Philipp jemand, der... Also vom Charakter jemand, der zuerst mal an andere denkt, bevor er an sich denkt?
Du, auf jeden Fall, aber der
oftmals.
Nein,
stopp.
Philipp, sollen wir jetzt Stefan und Jochen aus der Gruppe ausschließen?
Nein, überhaupt nicht, weil es positiv gemeint
ist. Das Schöne ist, Philipp weiß es auch. Okay. Alte Stufe, also das ist
das Schöne. Nein, das ist ja aber eine ganz tolle Eigenschaft. Also, dass man einfach versucht,
das Schlimme ist,
sich was auszudenken, wie man die Region vorantreibt.
Heute werden so viele Dinge für selbstverständlich erachtet, was, wenn du mal auf die Keimzelle tatsächlich zurückgehst, dem zu verdanken ist.
Was hat denn das schöne Feste?
Dem Philipp Wittmann.
Dem Philipp Wittmann. Also, der Dank ist, das will er nicht hören, kann er nicht hören, wie auch immer. Man darf es nicht einfach so abtun, weil...
Aber der Stefan sieht es genau richtig.
Er hat auch zwischenzeitlich mal ein bisschen Lust verloren, um das ganze Thema, sich mit anderen zu beschäftigen, was ich auch verstehen konnte, weil es einfach halt auch nicht verstanden wurde, was er gemacht hat. Aber am Ende des Tages hat er so viel für die Region gemacht, was die Region gar nicht kapiert.
Korrekt.
Das muss man einfach mal so 100%. Sagen.
Na, die guten Winzer scheinen es zu kapieren,
hab
oder?
Ich so
weil ich habe
hier
also jetzt mal zwei andere nach
so.
Philipp Wittmann.
Am Ende ist es so.
Tin-Tin.
Das ist so.
Also hoch auf dein Achter.
Willst du dazu was sagen oder soll ich die nächste Frage stellen?
Bisher kam ich ja nicht so, mich zu äußern.
Ist ja auch selten.
Nein, ist ja schön, dass die zwei Jungs das so sagen. Message in a Bottle war wichtig für die Region. Profilbildung, Entwicklung, Keimzelle, Qualität. Maxime Herkunft, neue Vereinigung, viel größer, fast 100 Betriebe mittlerweile, viel breiter aufgestellt. Da geht es jetzt darum, zu sagen, hey, diese Region hat schon Profil im wertigen Bereich. Mhm. Diese Region hat schon was entwickelt. Nee.
Nein?
Die Region muss fast gar nicht ganz neu gedacht werden, weil es ist schon ein Fundament da, jenseits der gesetzlichen Weingesetzregelungen und so weiter. Wir haben schon kapiert, wir können uns jetzt schon zeigen, wir haben unheimlich viele gute Winzer, wir wollen all die Guten mitnehmen, wir wollen gute Netzwerker sein, wir wollen untereinander lernen, aber natürlich 100 Betriebe zu führen in einer Vereinigung, das ist schon sportlich, das ist gar nicht einfach. Parallel dann noch, mein Thema war immer der VDP. Ich war 15 Jahre Vorsitzender von dem Verein in Rheinhessen. Es hat mir brutal Spaß gemacht. Ich bin heute noch Vizepräsident im Bundesverband. Ja. Der VDP hat auch, genauso wie das, was ich vorhin zu den Weinkritikern gesagt habe, der VDP hat auch einen Riesenanteil dran, dass der deutsche Wein heute wieder da steht, wo er steht. Und trotzdem, mir geht es heute so, nach fast 20 Jahren Gemeinschaftsarbeit, Verbandsarbeit, dass ich auch so ein bisschen satt bin, wieder im nächsten Training und wieder das und wie auch immer. Und ich habe
auch
das Gefühl, dass unheimlich viele neue Leute da sind, die auch gut sind. Und ich glaube auch, dass es unheimlich wichtig ist, zu kapieren, dass man nicht mit seinen Ideen und Gedanken bis zum Ende seines Lebenswerks da dominant sein muss. Also Beispiel im VDP Rheinhessen ist es halt jetzt so, der Johannes Hasselbach ist mein Nachfolger. Jetzt ist der Johannes, der ist gerade mal 5 Jahre jünger wie ich, aber der ist ganz anders vom Typ. Und er wird eine ganz andere Note in den Verband bringen. Mhm. Er wird ganz andere Dinge betonen. Und das ist doch wichtig, dass letztendlich auch Impulse gesetzt werden von Personen und man vielleicht sich selbst dann auch irgendwann mal rausnimmt. Und
also du willst auch nicht als Rentner aussteigen,
Ich finde es mega cool, dass ich mit 45 sagen konnte, hey, VDP Rheinhessen-Vorsitz AD.
Ja.
Da gibt es jemanden, der kann das genauso geil machen oder besser, anders, wie auch immer. Und ich habe auch ein bisschen ein Gefühl von Freiheit, dass ich nicht mehr verantwortlich bin für alles, was jeder Einzelbetrieb da macht und nicht auf alles angesprochen. Und da muss ich fairerweise sagen, das habe ich ein Stück weit auch den zwei Jungs zu verdanken, die sich immer bereit erklären, in den Gemeinschaften mitzumachen, die das immer ernst nehmen, die aber beide ein sehr intensives Freiheitsgefühl haben, dass sie sich nicht verhaften lassen wollen bis in die letzte Konsequenz.
Also ihr habt keinen Bock da, so eine Vereinsmeierei zu machen,
differenziert. Ich sag, die beiden sind bereit, immer dann, wenn es gilt und wenn sie erkennen, dass es wichtig ist, auch für die Gemeinschaft einzuspringen. Aber sie sind beide nicht die Typen, die meinen, sie müssen jetzt sich vorne hinstellen und den Zug führen.
Und das hast du halt immer gemacht.
Irgendwie war ich so wahnsinnig, dass ich immer dachte, dass das mein Ding ist. Und mir hat es auch Spaß gemacht. Mir hat es brutal Spaß gemacht. Wenn jemand gern redet, wenn jemand gern bestimmt, wenn jemand gern machen will, dann ist das ja irgendwie auch was auch Freude bereitet.
Ja.
Und das heißt aber jetzt nicht, dass jemand, der genau den Schritt nicht geht, weniger für die Gemeinschaft einbringt.
Ja.
So.
Okay.
Und das hab ich von Stefan und von Jochen
ein Stück weit. Oder? Oh, sorry. Es ist aber netter, wie er das jetzt so sagt.
Wir sind
ne?
gern gefolgt.
Was ist dann, wenn ihr seht, wenn dann jetzt zum Beispiel euer Wein, wenn dann ein Eiswürfelchen reingeworfen wird? Oder gibt es da irgendwie Leute, wo man denkt, will ich gar nicht. Ja? Gibt es da so Grenzen, wo man denkt,
ganz ehrlich,
meine Güte.
Es ist wohl heute up to date oder wie auch immer, aber mir geht ein bisschen legaler über.
Ja, aber das verstehe ich. Da gibt man sich so viel Mühe. Jetzt stellt euch vor, würden wir einen Eiswürfel reinwerfen.
Trotz allem, ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass die Welt, in der wir uns heute bewegen, teilweise sich verändert hat. Bei uns käme es nie in Frage. Also das ist was einfach ein absolutes No-Go ist.
Wenn ihr jetzt seht, ihr macht so einen Traumwein oder so einen Traumsekt, also den Pure da, ja, oder einen richtigen großen Lagen.
Ich gebe dir ganz normales Beispiel.
Jetzt lass doch mal ausreden.
Ich weiß, wo sie hin will.
Komm, sag's.
Ob es mir egal wäre, wenn die Leute in dem Pure baden.
Und
wenn
nein.
Wenn sie das Geld haben und drin baden könnten.
Und nein.
Mir wird's Herzblute und...
Ist gut für die Haut.
Mich wird's wirklich auf gut Deutsch ankotzen, weil
da steckt so viel Herzblut drin.
Ja.
Und wenn der Respekt nicht dem, also wenn nur jemand mit Geld gefühlt den Respekt dem gegenüberbringt, ist es falsch.
Sondern du willst also, dass jemand ohne Geld sagt,
nein,
den kaufe ich mir jetzt. Weil der hat ja auch einen gewissen Preis. So ein Lagenwein, große Lagen, Pure,
hat einen gewissen Preis.
Da muss man ja auch sagen, ich brenne dafür.
Aber wenn jemand respektlos mit dem Preis umgeht, weil er es leisten kann, dann ist es
auch scheiße. Seid ihr auch so? Ist das einfach immer noch ein Herzensprodukt, was ihr da macht? Jetzt sagt man Weinunternehmer zum Jochen.
Hab ich auch, danke.
Ja, nein, ich... Also,
Wenn es kein Herzensprojekt mehr wäre, wäre man, glaube ich, falsch.
Ja, genau.
Und das muss man sagen, egal wie. Und ich glaube, auch das macht es wieder aus, dass wir sagen, wir wollen mit jedem Schluck Wein, den wir irgendwie zeigen, wollen wir uns zum Schluss irgendwie auch zeigen können und sagen, eigentlich haben wir es doch gut gemacht. Mhm. Und ich glaube nicht, dass wir da stehen wollen und sagen, naja, das haben wir jetzt hingebracht, um mal schnell 5 Euro zu verdienen. Aber hinterher ist es nicht das, was wir eigentlich vertreten. Und ich glaube, da kommt es auch wieder zurück. Ich glaube, das habe ich vorhin gemeint, das ist immer echt. Mhm. Das ist immer echt. Und das ist das, was zum Schluss auch das ausmacht, was wir machen. Mhm. Wenn wir nicht authentisch wären, wenn wir nicht das leben würden, was wir leben würden, egal wie es interpretiert wird. Und da haben wir alle immer unsere Stellschrauben oder unsere Eigenarten. Aber ich glaube, das kann man für jeden von uns drei sagen, das ist immer 100% echt. Mhm. Und das ist das, was in der Welt oftmals zu kurz kommt, dass du sagst, da wird oftmals, sag ich mal ganz provokant, drüber hinausgesehen, dass es, das hat schicke Labels, das hat schicke Konzepte, das und so weiter und so fort was. Aber das, was zum Schluss wirklich über die Arbeit aussagt, ist die Qualität, die hinten dran steht und die du eigentlich auch schmecken musst, ohne dass du jetzt eine halbe Stunde Erklärung brauchst, warum das so geil ist. Mhm. Und ich glaube, das ist was für uns alle drei steht und immer stehen wird.
Also, der Jochen schenkt jetzt was ein, genau, nämlich ein Weingut, das beim nächsten Mal zu Gast ist.
Daniel Wagner, quasi rheinhessische Schweiz, das sagt das immer gern, Sieversheim. Mhm. Ganz, ganz große, ganz, ganz Weltklasse Mensch. Ein ganz, ganz toller Typ, weil er einfach unheimlich echt ist, unheimlich ehrlich, ein ganz, ganz toller Typ, der by the way auch noch großartige Weine macht.
Ich finde, da stoßen wir nochmal drauf an, oder? Tschüss. Auf Wagner Stempel.
Mhm. Der macht so geile Weine.
Ihr seid ja so Wein-Nerds. Was sagt er denn dann jetzt zu dem Wein, du liebe Güte?
Das ist großartig.
Philipp, zack, zack.
Intensiv. Extrem fruchtgeladen.
Mhm, viel Frucht, ja.
Brutal
Frucht. Intensiv.
Was ist das für ein Wein eigentlich?
Reife Säure, sehr viel Weinsäure.
15
Parfüm. 2015 vom Parfüm.
Okay.
Hat aber richtig Druck am Gaumen.
Von dem Mineral.
Richtig Druck.
Ah, das ist noch nicht trinkreif. Das
aber der kann das Alter schon vertragen.
Ja, der braucht es. Der wird noch besser.
Der hat schon so viel Saft im Vordergrund.
Das ist großes Stoff, aber der wird noch besser.
Was ist denn der Unterschied zwischen Bio und biodynamisch?
Das ist mein Part.
Ja.
Im Bioanbau verzichtest du auf jeglich chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel, auf Herbizide, auf Mineraldünger und versuchst den Weinberg nur mit natürlichen Methoden, Mitteln, Behandlungsmitteln gesund zu erhalten und zu erziehen. Mhm. Beim biodynamischen Anbau versuchst du, den Blick noch ein bisschen ganzheitlicher zu schaffen. Zum einen versuchst du, die kosmischen Einflüsse auf das Pflanzenwachstum zu berücksichtigen. Mhm. Zum anderen versuchst du, den Boden mit der Zugabe von eigenen Komposten noch mehr in einen vitaleren Bereich zu bringen und eine bessere Wachstumsbalance der Rebe an sich zu erreichen. Und ich sag mal, Bio plus die Zusatzmethoden von Biodyn, das sind diese kleinen Stellschrauben, geben dir die Chance, vielleicht den High-End-Bereich zu erreichen und bestmögliche Früchte zu erzeugen. Mhm. Zumindest ist das meine Interpretation.
Meine auch.
Es gibt aber auch andere Interpretationen, die deutlich esoterischer sind, die deutlich verkopfter sind. Mhm. Aber ich bin Winzer, Landwirt, Handwerker und ich bin jemand, der das Stoffliche durchaus auch versteht und schätzt. Mhm. Und im Biodynamischen ist halt das Problem, dass das Stoffliche keine Rolle spielt, weil du verwendest Mini-Dosagen, um Dinge zu erreichen.
Das ist so der homöopathische Ansatz.
So, und das ist brutal spannend. Mhm. Und deshalb wirst du auch im biodynamischen Anbau erst über Jahre einen Effekt sehen, weil das einfach nicht unmittelbar messbar ist.
Deine Eltern waren ja letztlich Vorreiter jetzt im Weingut Wittmann letztlich für diesen Bio-Anbau, mhm, muss man sagen. In den 80er Jahren hat ja noch keiner eigentlich so weit gedacht. Ne? Und du hast 2004 bist du schon zum biodynamischen Weingut zertifiziert. Das ist ein langer Weg. Was ist denn da jetzt deine Erfahrung seit 2004? Weil man sieht ja nicht gleich einen Effekt in der Rebe. Also Jochen, du machst das ja noch nicht so lange. Ne?
Und ich muss sagen, ich war am Anfang auch kritisch. Also wir hatten einen Berater aus Amerika, ein schräger Typ, der auch ganz wilde Storys erzählt hat. Das war manchmal ganz schwer zu greifen.
Strange.
Also es war strange im besten Sinne.
Ich war auf einer Waldorfschule, ich kann das gut nachvollziehen. Und, könnt ihr euch in meinem Namen tasten,
wenn ihr wollt. Ich habe mich damals entschieden, mich darauf einzulassen.
Okay.
Ich habe damals gesagt, verdammt nochmal, jetzt blend mal deinen logischen Kopf aus, der naturwissenschaftlich geprägt ist, und lass mal laufen. Mhm. Sofern wir nichts machen, was jetzt naturwissenschaftlich uns in die falsche Richtung bringt. Mhm. So, und so sind wir auf den Weg gegangen. Und der Jahrgang 2003, der so extrem heiß war und so extrem trocken war, hat mich dazu gebracht zu sagen, komm, lass es uns probieren. Weil wenn wir es schaffen, noch eine bessere Balance, das
war so Pflanzen, heiß, ne? Pflanzen, die Reben haben kaum Wasser gekriegt.
Trocken und heiß.
Ja.
Also ich wollte, mein Ziel war, über Biodynamik zu erreichen, dass ich in Extremsituationen dass die Pflanze in Extremsituationen besser zurechtkommt. Mhm. Und ich würde sagen, rückblickend nach 15, 16 Jahren haben wir definitiv erreicht. Da ist ein Effekt. Der Kick bleibt weiterhin. Es ist nicht 1:1 messbar, woran es liegt.
Okay.
Es gibt keinen naturwissenschaftlichen, perfekten Hintergrund, um darzulegen, was da passiert. Mhm. Aber es passiert was.
Okay.
Und es bleiben heute manche Dinge mir immer noch abstrakt und trotzdem tue ich so. Mhm. Also,
weil du irgendwie einen Effekt siehst,
wir haben jetzt zum Neumond Hornkiesel ausgebracht. Hornkiesel, das ist gemahlenes Silizium, das ist das Material, was im Spiegel, was im Glas drin ist, reflektierendes Material. Erscheint dir sofort logisch, dass dieses reflektierende Mineral natürlich eine Wirkung hat, wenn die Sonne darauf scheint und wenn es auf den Blättern ist. Mhm. Aber die Dosagemenge auf die Fläche, die ist so minimal, dass du vom Stofflichen sagst, ein Wahnsinn.
Kann überhaupt nicht funktionieren.
Das funktionieren.
Ja, okay.
Aber Fakt, meine Erfahrung nach 15 Jahren, da ist was.
Ihr vergrabt ja auch Hörner, ne? Bei biodynamisch. Und ihr macht den Humus selbst. Wenn jetzt der Stefan, der tut ja nicht biodynamisch arbeiten, also wenn ich jetzt mit Stefan abends sein hier bei dir in Westhofen spazieren, gehe, sehe ich dich dann in so eine Kluft, die du dann der Hörner vergräbst. Oder, oder auch in Wächtheim. Du hast auch schon mal Horn vergraben. Mhm. Okay, also wenn ich da spazieren gehe, sehe ich euch dann da so. Also ihr kommt mir jetzt nicht so vor wie die Mega-Ökos. Aber ist das so eine Art Verpflichtung gegenüber der Natur, von der ihr ja auch jedes Jahr was abverlangt? Oder ist das so eine Art...
Du sagst ganz spannend. Du sagst, ihr seht nicht so aus wie die typischen Ökos.
Ja.
Früher warst du... Du warst eine Bierkunststoff trägst.
Ja, genau.
Und das Wasser laufen kannst. Beziehungsweise, ich glaube, das hat sich einfach geändert. Wir sind wahnsinnig bewusst in dem, was wir tun. Auch wie wir leben, wie wir arbeiten. Mhm. Und vor allem sensibel für unsere Pflanzen und für unsere Arbeit. Und ich finde es ganz, ganz spannend immer wieder, wenn du siehst, auch wie das Thema Bio oder biodynamischer Weinbau sich gewandelt hat. Mhm. Und früher war es so, glaube ich, dass du gesagt hast, du warst im Bio, wenn du nichts gemacht hast, beziehungsweise ordentlich kontrollierst, ohne den Überblick zu verlieren. Und wir probieren ja heute schon auch das, was wir gelernt haben, irgendwie einzubringen, aber trotzdem auf ganz, ganz natürliche Art und Weise. Mhm. Und nehme jetzt auch wieder den Philipp als Frontmann, das muss man sagen.
Ich habe übrigens sehr, sehr schöne Birkenstock-Clocks.
Ist auch ein hübscher.
Schön Gold, ne?
Ist auch ein hübscher.
Ich finde doch ein goldener Anzug.
Nein, er hat bestimmt noch so Swarovski-Steine da oben drauf.
Nein, Bio ist anders heute. Bio ist nicht mehr damit, dass du ganz klassisch sagst, hier, dass es gekonnt ist, nichts tun, wir beobachten mal, sondern ganz sicherlich kontrollieren wir, was wir tun, und wir beobachten ganz genau mit der Idee und den Kenntnissen, die wir haben, dass wir wissen, es geht nicht schief, aber wir kontrollieren es trotzdem auf gewisse Art und Weise, die eine gewisse Entspannung mit sich bringt, weil wir sagen, du musst halt immer drauf kloppen, aber du musst rechtzeitig sein.
So, okay, schnell Fragerunde. Nicht denken, antworten. Okay.
Ja, immer besser. Also okay. Wie immer.
Philipp, mit welchem Wein verführst du deine Frau?
2013er Le Mondraché von Comte Laffin.
Der würde mich auch nicht verführen.
Stefan, was ist das Coolste am Winzer sein?
Was? Das, was wir gerade hier machen.
Okay. Jochen, Freundschaft ist ...
entscheidend.
Okay, Philipp, was ist das größte Weingeheimnis, das du je gelernt hast?
Achtung, dass die Gute die Beste sind.
Okay, Stefan und Philipp, welche Frage werdet ihr immer wieder zu eurem Wein gefragt?
Hä? Warum wollen wir Jochen befreundet sind?
Muss? Achtung, muss das so sein.
Was werdet ihr gefragt? Gibt es nicht so was Komisches, was
doch,
Leute euch manchmal fragen?
Warum wir
Okay, also gut.
Jochen, allerliebst.
Wenn wir ein Buch über euch schreiben würden, was wäre der Titel?
Die Unverbesserlichen.
Oder
Die
Unglaublichen, hast du jetzt gesagt.
Stefan, wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das?
Er hat Superkräfte.
Dann hau die mal raus.
Ich muss relativieren. Ja. Wir möchten nicht drüber reden.
Superkräfte.
Ach, ja. Okay, ich frage erst mal kurz den Philipp. Du bist auf einer einsamen Insel gefangen und könntest nur einen Wein mitnehmen. Welcher wäre das?
Ja, das ist ja viel einfacher.
Venus Agrappa.
Was?
Oh.
Champagner Agrappa Venus.
Ah, okay.
Leco Mio.
Hallo, Stefan.
Achtung.
Superkräfte?
Dass ich uns gemeinsam durch die Welt tragen
kann. Oh!
Uns.
Ja, genau. Mich stört das klar.
Nee, Denise, du bist außen vor.
Okay. Okay, Jochen, wann hattest du zum letzten Mal wegen der beruflichen... 2014. Es war ein schöner Jahr.
War schön damals, ne?
So schön immer von dir.
Jochen, wann hattest du zum letzten Mal wegen der beruflichen Entscheidung wirklich Bauchschmerzen? Schlaflose Nächte.
Oh, 2-1. Gestern.
Ich dachte, als du da das große Ding gebaut hast.
Nee.
Das wurde einfach nur gebaut.
Wann habe ich ein Ohr?
Das war einfach nur. Es war irgendwann einfach da.
Von externer Prüfung 2.
Es war einfach da.
Ich habe keine Ahnung.
Philipp, gibt es das auch bei dir?
Ja, ich träume halt hin und wieder mal.
Aber nicht wem baue bei dir?
Nee, ich träume halt hin und wieder mal, dass ich in der ersten Mannschaft einen richtig kämpfe. Und stell fest, es ist irgendwie vorbei.
Niemals im Bau. Ja.
Ohne was kann ein
Frau
Winzer nicht
sein? Wein.
Frau und Wein. Stefan?
Glas und Wein.
Was war die coolste Story, die ihr gemeinsam erlebt habt?
Wir drei?
Mhm.
Was ist die kürzeste?
Die coolste?
Oh. Ach, die coolste.
What?
Okay, ja gut. Oh. Ja. Oh. Ey,
Da zuckt jetzt jeder mal kurz
zusammen. Nein, wir blenden es weg.
Okay.
Ja, lass uns drei harmlose.
Nehmen wir mal.
Könnt ihr nicht irgendeine harmlose rausholen?
Lass einfach weiterlesen.
Irgendeine, bitte. Das muss doch
Frage. Also nein, jetzt mal im Ernst. Wir reden... Gemeinsam in Südafrika war Welterlebnis.
War schön.
Ja. Gemeinsam im Burgund, gemeinsam im Champagner.
Möchte ich dazu sagen, dass ich mich am Sitze lasse? Ja?
Nee, deswegen. Lies einfach die nächste Frage vor.
Ich sitze sitzen lassen. Sag.
Nein, wir haben das Schimmel, wir haben ein Reserviertschild umgehängt.
Ich bin jemand, der gern einschläft. Aber so.
Habe ich schon gehört.
Und die haben tatsächlich mir ein Reserviertchen umgehängt und ich bin wach geworden.
Wir waren in so einer Teenie-Disco in Kapstadt im Tiger. Und Jochen ist 10 Jahre
großartig.
Ja.
Jochen ist halt eingeschlafen in dem
Disco. Wird heute noch passieren?
Und da haben halt auch solche Reserviertschilder gestanden. Und haben halt im Jochen eins drapiert und haben halt den Tisch verlassen, weil wir wollten ja irgendwie noch weiterkommen. Dann ist die auch irgendwann wach geworden, haben wildfremde Menschen um mich rumgesessen und er hat das Reserviertschild umgehängt.
Super, okay.
So gab es die ein oder andere Situation in unserem Leben.
Okay, mit wem würdet ihr gerne mal ein Glas Wein trinken? Tot oder lebendig, Philipp?
Oh, Jochen und Stefan. Tot oder lebendig?
Bitte?
Jochen und Stefan.
Ich glaube, ich würde Personen sagen, die mir auch alle machen würden.
Sag mal.
Uli Hoeneß, Oliver Kahn.
Ach, komm.
Ab und zu schon, oder?
Oliver Kahn. Ja,
total gern.
Mhm. Ehrlich?
Doch, würde ich gern. Das ist Titan? Ja, 100%.
Und du, Stefan?
Das Schlimme ist, dass es tatsächlich auch dann Fußballer sind aus dem Bereich, weil Thomas Müller und Manuel Neuer... Zwei Charaktere werden die
ich so viel. Ich habe von Wein überhaupt keine Ahnung.
Das ist scheißegal.
Wein trinken.
Darum geht es ja gerade nicht. Aber das sind zwei Typen, die ich vom Typ her.
Aber Philipp, würdest du nicht gerne mal Uli Hoeneß ein Glas Wein trinken?
Jederzeit, überhaupt gar keine Frage.
Das wird nicht.
Ja, ganz ehrlich,
dem einfach so ein bisschen über das Leben.
Als Typ.
Na, ohne dass die Kamera dabei ist, einfach nur mal quatschen.
Es geht über einen Typen,
ganz ehrlich. Thomas Müller, ich finde, das ein großartiger Mensch.
Er ist genauso ein Dabbes wie du auch.
Ja, genau. Ist ja egal. Aber genau deswegen vielleicht.
Also ich sag jetzt mal, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, für diese offenen Worte. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
Also dürfen wir dich noch ein paar Fragen?
Ja, aber erst danach. Also jetzt Tschüss. Dankeschön. Und das nächste Mal sehen wir vom Weingut Wagner Stempel. Ja,
und Daniel Wagner.
Daniel Wagner, wir freuen uns drauf.